Vielen Dank an die Band für die musikalische Untermalung. Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch nochmal von mir. Ich habe heute das Privileg, euch die Predigt zu halten und ich bin zwar immer ein bisschen spät dran, wenn es um die Gemeindeneuigkeiten geht, aber wenn ich das jetzt gerade eben richtig verstanden habe, dann ist es ja das Ziel der Gemeindeleitung, dass wir in eine Richtung des Betens gehen wollen. Deswegen haben wir jetzt ja auch die Bücher, in denen es ums Gebet geht. Liege ich damit richtig? Okay. Dementsprechend denke ich mir, kann ich ja auch extra nochmal vorher beten für diese Predigt. Auch wenn ich schon Lara sehr dankbar bin, dass sie für meine Predigt gebetet hat. Ja, ich bitte dich jetzt, dass du unser aller Herzen öffnest, dass wir hören können auf deine Worte, dass ich verstehe, was ich sagen soll und das Publikum versteht, die Gemeinde versteht, was du ihnen sagen willst. Darum bitte ich dich, um deinen Segen und deine Führung. Amen. So, ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in mein sinniges Leben geben und wie ich grundsätzlich Predigten schreibe. Ich meine, ich habe jetzt bisher nur 2 Predigten geschrieben, aber auch teilweise ein paar Themen machen dürfen. Und bei einer Predigt geht es ja eigentlich darum, man steht hier vorne und man will den ganzen Menschen aus unterschiedlichen Situationen Gott näher bringen, etwas über Gott erzählen. Und hier dann vorne immer die richtigen Worte zu wählen, das ist eigentlich unmöglich. Aber wer kann dann eine gute Predigt halten? Den Menschen ist es nicht möglich. Aber Gott ist alles möglich. Also versuche ich dann immer möglichst Gott näher zu kommen, weil ich will euch ja eine gute Predigt liefern. Und dann lese ich und ich bete. Und aber weil ich auch ein zutiefst sinniger Mensch bin, ist mein nächstes Ziel natürlich auch, meine Sünden vergeben zu lassen. Denn mit Sünden kann man nicht vor Gott bestehen. Genau. Und dann geht es mir meistens auch sogar noch drum, ich gehe vor Gott, aber meistens habe ich dann auch noch den Impuls, jetzt nochmal duschen zu gehen, wirklich alles abzuwaschen, um wirklich rein sein zu können. Dabei geht es doch Gott eigentlich gar nicht drum, dass wir jetzt uns an diesen alten Bund halten, dass wir jetzt, diese Waschung ist ja Teil des alten Bunds und darum geht es hier ja eigentlich gar nicht. Es ist ja eigentlich viel mehr, dass wir zur Freiheit berufen sind. In diesem neuen Bund. Und ich finde es ganz interessant, dieser neue Bund, der wurde ja auch schon lange im Alten Testament angekündigt, zum Beispiel auch in Jeremia 31 bis 34. Da kündigt Gott selbst an, dass ein neuer Bund kommen wird. Siehe, es kommen Tage, so spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Und heute dürfen wir auch nochmal diesen wundervollen neuen Bund feiern, beim Abendmahl. Und feiern, was Jesus für uns getan hat. Das heißt, Reinheit kommt ja jetzt nicht mehr wie im alten Bund durch das Bringen der Sühneopfer oder die Waschungen, sondern einzig durch Jesus. Und auch wenn ich wahrscheinlich die Waschungen in Zukunft auch nicht auslassen werde, so merke ich doch, wie sehr ich immer in dieser Gesetzlichkeit lebe. Wie sehr es mich doch auch irgendwo einschränkt und ich nicht in der Freiheit lebe, die Jesus für mich gedacht hat. Jesus ging es ja nicht um Gesetzlichkeit, aber da stellt sich natürlich die Frage, worum ging es Jesus? Und heute will ich einen dieser Punkte wieder aufnehmen. In Markus 1,15 sehen wir zum Beispiel das, was Jesus damals in Galiläa gesagt hat. Dort war er am See und er redete zu den Menschen. Es war kurz nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen wurde. Und er hat quasi sein Amt ein wenig aufgenommen und hat gepredigt: Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das hatte er gesagt dort am See, einige Schritte entfernt von dann auch seinen ersten Jüngern. Denn es steht weiter, dass er einige Schritte weiterging und dort dann Simon und Andreas, aber auch Jakobus und Johannes traf und diese berufen hat. Und er sagte dann später, 15 Kapitel später genau, in Markus 16,15, das letzte Mal mit ihnen, zumindest im Markus-Evangelium. Und er sagte zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Aber was heißt jetzt überhaupt dieses Evangelium? Wir hören immer von den vier Evangelien. Wir hören, dass wir berufen sind zu evangelisieren. Wir hören von Dingen wie der evangelischen Freikirchengemeinde Neuhofen. Aber was heißt dieses Evangelium jetzt? Als Kind habe ich mich immer gewundert, was dieses Evangelium jetzt sein soll. Man hört, okay, es gibt den katholischen Religionsunterricht, es gibt den evangelischen Religionsunterricht, es gibt da so eine Aufteilung, aber warum haben jetzt nur wir dieses Evangelische im Namen, obwohl es doch eigentlich um die vier Evangelien gehen soll? Und da wundere ich mich einfach, habe ich mich immer gewundert, was ist jetzt überhaupt dieses Evangelium? Und wir wissen auf jeden Fall, gut, es sind die vier Evangelien, das heißt, die Evangelien reden ja über das Leben Jesu, also muss es ja irgendwas mit Jesus zu tun haben. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und ich habe versucht, irgendwas zu finden, irgendeine Erklärung, irgendwie eine Zusammenfassung zu finden, was genau dieses Evangelium jetzt ist. Und obwohl das Evangelium so häufig erwähnt wird im Neuen Testament, dass wir evangelisieren sollen, dass wir das Evangelium verkünden sollen, konnte ich nirgends in der Bibel jetzt wirklich finden, was ist dieses Evangelium? Was sollen wir überhaupt evangelisieren? Klar, ich meine, wir wissen alle, es geht um Jesus, es geht ja um die Geschichte von Jesus, aber es gibt nirgendwo genau erklärt, was jetzt dieses Evangelium sein soll, was alles wichtig ist, was wir alles erwähnen müssen. Und wir wissen aber, okay, es geht um das Leben Jesus, es geht um die frohe Botschaft. Evangelium heißt ja auch frohe Botschaft. Und das heißt ja, okay, wir wissen, uns ist ein Retter geboren. Es ist die Erfüllung all der alttestamentlichen Prophetien darüber, dass der Messias jetzt endlich da ist. Aber in der heutigen Zeit bringt es ja nichts, wenn ich jetzt rausgehe und den Leuten erzähle, die Prophetien sind wahr geworden, uns ist ein Retter geboren. Weil niemand heutzutage kennt noch diese Prophetien. Früher, natürlich, sie waren alle bekannt mit den Prophetien, sie wussten alle, sie kannten die Schrift. Aber heute, ich denke nicht, dass ich jetzt wirklich in der Stadt viele finden werde, die mir die Prophetien aufzählen könnten oder generell, was wir alles im Alten Testament haben. Und auch zu der Zeit gab es ja eigentlich auch schon das Problem, weil zu den Juden, ja, die Juden kannten die Evangelien, die Juden kannten das Alte Testament, sie kannten die Prophetien. Aber die Griechen zum Beispiel, die waren ja auch gar nicht damit vertraut. Und an diesen Griechen, die das Evangelium zu predigen, da ist dann natürlich auch wieder die Schwierigkeit, wie macht man so etwas? Wir können sehen, dass einer der Diener Jesu, Paulus war sein Name, mal in Korinth, eine Stadt in Griechenland war und dort 1,5 Jahre die Menschen gelehrt hat. Und als er ihnen dann 5 Jahre später nochmal einen Brief schrieb, können wir auch sehen, was er sie gelehrt hat. Und so steht es dann in 1. Korinther 2, 1, 2 und 5. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin, als ich zu euch kam, nicht mit großen Worten und abgründiger Weisheit dahergekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gegründet ist. Und das ist, worum es auch mir geht, in diesem Evangelium. Das ist für mich auch der Kern. Christus, der Gekreuzigte. Und jetzt will ich für mich selber einmal eine Challenge versuchen, die ich in einem Buch gelesen habe, die mir die liebe Victoria ausgeliehen hat. Eine Challenge, die damals in Washington zu einer Zeit gemacht wurde. Es war ein Gemeindeleiter aus Washington, ein Prediger, ein Pastor, der gesagt hat, okay, jeder, der dieser Gemeinde beitreten will, der muss jetzt eine Sache machen, und zwar das Evangelium in einer Minute erklären. Und das sind jetzt meine Worte dazu. Das ist mein Versuch. Deshalb, Evangelium ist die Wahrheit, dass Gott selbst seine Göttlichkeit abgelegt hat, um niedriger zu werden als die Engel, damit er uns auf Augenhöhe begegnen kann. Er hat ein sündenloses Leben gelebt, uns als Vorbild, und ist gestorben am Kreuz, wie es bereits prophezeit wurde, um uns das Geschenk zu machen, auf das jeder, der an ihn glaubt und in dieser vergänglichen Gnadezeit das Geschenk eines neuen Lebens annimmt und Buße tut und sein Kreuz auf sich nimmt, gerettet wird. Eine Wohnung im Haus des Vaters hat und das ewige Leben in Fülle. Es ist kein Versprechen des einfachen Lebens, aber ein Versprechen der Hoffnung, des Friedens und der Unsterblichkeit. Es ist ein Versprechen, dass im letzten Gericht nicht unsere Akte voller Schuld und Vergehen vorgelesen wird, sondern dass Jesus für jede Sünde bezahlt hat. Es ist jetzt relativ viel und trotzdem ist es nicht vollständig. Deswegen kann ich auf jeden Fall verstehen, warum nirgendwo das Evangelium richtig erklärt wurde, dass nirgendwo richtig zusammengefasst wurde. Es würde wohl wahrscheinlich das längste Buch der Bibel werden und trotzdem immer noch das komplizierteste. Einfach nur, um diese frohe Botschaft übermitteln zu können. Jetzt muss ich aber auch sagen, nicht alles davon wirkt wirklich sehr freudig. Deswegen will ich das Ganze jetzt nochmal ein wenig aufschlüsseln in die verschiedenen Bereiche. Wir haben einmal natürlich die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, aber auch die Versprechen, die uns dafür gegeben werden. Zu Anfang müssen wir verstehen, dass wir als Menschen, als beschmutzte Menschen, zu einem vollkommen heiligen Gott kommen wollen. Ein Gott so herrlich, dass kein Schmutz vor ihm bestehen kann. Dafür müssen wir erstmal akzeptieren, dass wir als Menschen sündig sind und dass es keinen Menschen gibt, der ohne Sünde ist. Nicht mal man selbst. Wer gegen das kleinste Gebot Gottes verstoßt, hat gegen das ganze Gesetz verstoßen. Kein Mensch ist gerecht. Aber es gab einen, der ohne Sünde war. Allein Jesus hat von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seinem Aufstieg in den Himmel nicht eine Sünde begangen. Nichts konnte man ihm anrechnen. Und er bietet seinen Tod als Sold für unsere Sünden. Dieses Opfer muss man als das letzte Sündenopfer annehmen. Ohne die Annahme ist das Ganze überhaupt schon für die Katz, würde einer sagen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen muss stets ein Opfer gebracht werden. Das Opfer im Alten Testament, es musste immer makellos sein. Es durfte nicht einen Tag gearbeitet haben. Und grundsätzlich sollten es meistens auch die Lämmer sein, die noch nicht ein Jahr alt waren. Würde jeder Vergebung kostenlos bekommen, wäre die Vergebung nichts mehr wert. Das Opfer sollte die Israeliten etwas kosten. Es sollte sie darauf hinweisen, dass jede Sünde einen Lohn hat, dass der Sünde Lohn der Tod ist, dass jedes Vergehen Konsequenzen hat. Und dann kam Jesus. Er war das letzte Opfer. Aber auch jetzt kostet uns Vergebung etwas. Jesus ruft uns auf, wir sollen Buße tun und unser Kreuz auf uns nehmen. Aber Buße zu tun heißt nicht nur, dass wir unsere Taten bereuen, sondern es heißt, dass wir umkehren sollen. Jeder Fehler hat Folgen. Jesus vergibt uns unsere Sünden, aber trotzdem müssen wir die irdischen Konsequenzen tragen. Wir müssen umkehren und wir sollen die Sünde nicht mehr begehen. Wer etwas klaut, muss es mindestens zurückgeben. Und wer etwas kaputt macht, muss es ersetzen. Das macht Gott seit Anfang an klar. Andererseits muss ich aber auch sagen, ist Bußetun nicht wirklich so ein großer Kostenfaktor? Weil das Bußetun uns ja eigentlich dazu aufruft, wir gehen neu in eine Beziehung mit Gott, wir kriegen Vergebung und wir sollen ab jetzt nicht mehr einen Weg laufen, der uns ins Verderben führt, sondern einen Weg, der uns ins Heil bringt. Und deswegen ist Buße eigentlich auch nicht etwas, was wir jetzt sehen müssen, als etwas, das wir machen müssen, das uns einfach auferlegt ist, was wir halt einfach, gut, die Vergebung hat halt seine Kosten, wir müssen halt Buße tun, sondern es ist ein Geschenk. Der Pastor guckt komisch. Nein? Okay. Kurz Angst gehabt. Es ist ein Geschenk, dass wir umkehren dürfen und dass wir neu Gottes Vergebung bekommen. Und zuletzt müssen wir aber natürlich auch noch Gott nachfolgen. Nachfolge ist nicht nur, dass wir toll finden, was Gott macht. Es ist nicht nur, dass wir an seine Taten glauben. Es ist, nach seinem Vorbild zu leben. Es heißt, den Vater als Vater anzunehmen und zu verstehen, dass alles, was wir tun, den Gott widerspiegeln soll. Und handeln wir gegen ihn, gegen Gott, so repräsentieren wir ihn falsch. Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind. Aber wir sollen auch nicht so tun, als wären wir perfekt und dann unperfekt handeln. Und trotzdem sollen wir immer weiter danach streben, mehr zu werden wie Jesus und diese Perfektion anzustreben, aber mit Gottes Hilfe. Und wenn wir dieses nach bestem Wissen und Gewissen nachstreben, dann verspricht uns Gott ein ewiges Leben mit ihm. Ein ewiges Leben im Leben und nicht im Tod. Erst gestern habe ich noch ein Reel auf Instagram gesehen, wo es um die Frage ging, also würdest du lieber für immer leben oder jetzt sofort sterben? Und die Antwort bei diesem Reel war relativ offensichtlich, so hatte das der Mann gesagt. Es wäre viel besser, jetzt zu sterben, weil für immer zu leben, das wäre vielleicht für ein paar hundert Jahre wäre das cool, aber irgendwann würde es ja langweilig werden. Und außerdem würde man ja auch immer alleine sein. Man würde sehen, wie all seine Freunde, all seine Familie immer wieder stirbt. Und am Ende der Zeit würde man dann alleine nur noch im Universum rumfliegen. Und das ist ja schon etwas, man würde es vielleicht für 100 Jahre genießen und danach nur noch bereuen. Aber warum dann wird dieses ewige Leben uns so sehr als ein Geschenk dargestellt? Ich kann nicht erklären, warum es nicht langweilig sein wird, weil immerhin ist die Ewigkeit ja schon eine sehr lange Zeit. Und deswegen kann ich nicht bestätigen, dass es niemals langweilig sein wird. Aber was ich bestätigen kann, ist, dass wir niemals alleine sein werden. Und wir werden mit Jesus sein, seine Herrlichkeit sehen. Wir werden in einer Welt sein ohne Leid. Jesaja hat einmal prophezeit, dass es eine Zeit sein wird, in der Löwe und Lamm zusammen am Wasserloch sein werden. Eine Zeit ohne Tod, eine Zeit ohne Leid, eine Zeit ohne Schmerz. Wir werden in Gottes Gegenwart sein und um zu verstehen, wie toll es ist, in Gottes Gegenwart zu sein, das kann man nicht in Worte fassen. Es ist unbeschreiblich. Sowas muss man selber erlebt haben. Nie könnte ich auf die Straße gehen und jemandem erzählen, das ewige Leben wird toll sein, weil wir werden mit Gott sein, aber wie würde ich das erklären? Wie würde ich erklären, was für eine Herrlichkeit das ist, in der Perfektion zu sein, in Gottes Gegenwart sein zu dürfen? Und das, obwohl wir doch eigentlich solche Sünder sind. Das ewige Leben werden wir sowieso haben. Die Frage ist nur, wollen wir es mit Gott, der die Liebe und das Leben ist, verbringen, oder wollen wir es ohne ihn verbringen? Es wird auf jeden Fall aber eine Welt der Gerechtigkeit sein. Gott verspricht aber nicht nur eine schöne Ewigkeit. Nein, er wirkt auch heute. Es ist wie, wenn man mit einem, gucke ich mich gerade um, zumindest eine Person wird es hoffentlich verstehen, es ist wie, wenn man mit dem Admin von einem Minecraft-Server befreundet ist. Es ist ein bisschen kryptisch vielleicht für einige ausgedrückt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja ein Spiel, in dem man sehr kreativ bauen kann. Und dort gibt es dann die Server, wo man damit den verschiedensten Menschen spielen kann. Und dann gibt es dort den Admin. Der Admin, der hat immer die Berechtigung, er könnte theoretisch jederzeit Befehle eingeben und einem alles Mögliche geben. Und Gott liegt es zwar sehr daran, dass er diese Welt nicht kaputt macht, und trotzdem sagt er, wer bittet, dem wird gegeben. Und so kann es dann sein, dass er nicht unbedingt einem jetzt in dieser Welt 64 Diamanten schenkt, aber doch auf jeden Fall kann er vieles tun. Er kann heilen, er kann versorgen, er kann führen. Opa. So. Genau. In einer Welt, in der alles vergehen kann, ob Beziehungen, Jobs oder sogar Nationen, können wir in dieser Welt auf einen festen Felsen bauen. ein Felsen, der nie vergeben wird. Und wir dürfen stets wissen, dass wir nie tiefer fallen können als in seiner Hand. Und in unseren Tiefen, in unserer Schwachheit macht er uns stark und hebt uns auf. Er hebt uns zu Positionen, die wir uns nie erträumen könnten. So wie er es schon damals mit Josef getan hat. Aus dem Gefängnis zum zweiten Mann über Ägypten. Und außerdem muss ich schon sagen, also ich hasse schon ein wenig mein sinniges und unzuverlässiges Sein. Aber zu wissen, dass ich ein neues Leben in ihm habe, dass er einen Plan, dass ein Plan für mein Leben überhaupt gibt, der nach Gottes Willen ist und der mir zum Besten dienen soll und ich sogar dafür noch die Kraft Gottes bekomme, ist eine riesige Erleichterung. Und manchmal, wenn ich so Probleme in meinem Leben habe, denke ich daran, dass ich nicht mehr verfeindet bin mit dem Schöpfer des Universums, dass ich ihn Abba nennen darf, dass der Tod besiegt ist und der Feind keinen Anspruch mehr auf mich hat. Viele sagen, Gott handelt heute nicht mehr. Aber Tag für Tag tut er Wunder. Er heilt Menschen. Er versorgt. Und er handelt auch heute. Siehe, er steht vor deiner Tür und klopft an. Wer immer auf seine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem wird er einkehren und das Mahl halten. Zusammen. Auch heute klopft Gott wieder an eure Türen. Ob ihr ihn in eurem Herzen habt, dann wird er wohl nicht klopfen müssen, aber ob ihr ihn schon mal angenommen habt in euer Herz oder ihn noch nie begegnet seid, trotzdem klopft er heute an und will eine Beziehung mit euch. Es ist so ein Privileg, dass wir nichts tun müssen, dass Gott uns hinterher rennt, dass er eine Beziehung mit uns haben will. Und deswegen appelliere ich heute an euch, hört ein wenig auf Gott. Hört, ob er an eure Tür klopft. Hört, ob er in eurem Herzen ist und wenn nicht, dann öffnet ihm diese Tür. Weil diese Tür zu öffnen, ist das Schönste, was man im Leben machen kann. Amen.